SWR 2 Wissen.
Ein sonniger Nachmittag in Konstanz. Auf dem Gelände des Montessori-Kinderhauses wird heute Richtfest gefeiert, mit Musik und Butterbrezeln. Die Freude über den Neubau ist groß, denn in den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Plätzen im Montessori-Kindergarten immens gestiegen. Gut ein Drittel der Bewerbungen musste die Leiterin, Renate Hipp, aus Platzgründen bislang ablehnen.
Weil alles nach Montessori schreit. Alle ganzen neuen Bildungspläne, alles ist auf Montessori ausgerichtet eigentlich. Es steht zwar nirgend in den neuen Orientierungsplan für die Kindergärten das Wort Montessori, aber es ist Montessori. Es ist gefragt wie nie, ist auch nie eine alte Pädagogik, sondern ist ganz lebendig und frisch.
Hilf mir, es selbst zu tun. Maria Montessori und die kindliche Entwicklung. Eine Sendung von Andrea Edler.
Über 1000 Montessori-Einrichtungen gibt es mittlerweile in Deutschland. Ein Großteil davon sind Kindergärten und Grundschulen. Wo es noch keine gibt, schießen Elterninitiativen aus dem Boden. Händeringend suchen immer mehr Bildungsinstitutionen nach Lehrern und Erziehern mit Montessori-Erfahrung. Die Ausbildung kommt dieser rasanten Entwicklung offenbar kaum hinterher. Dabei ist die Montessori-Pädagogik keineswegs neu. Und viele ihrer Entdeckungen und Ideen kommen uns heute fast selbstverständlich vor. Warum ist sie aber gerade jetzt so gefragt? Petra Gäckle-Dierenbach, Vorsitzende des Konstanzer Montessori-Vereins.
Weil viele Eltern einfach merken, dass es nicht mehr nur darum geht, dass die Kinder tagsüber gut untergebracht werden, sondern dass halt auch die richtige Pädagogik stattfindet. Und es geht einfach darum, dass Kindergartenarbeit auch Bildungsarbeit ist. Und unsere Pädagogik, die ist zwar schon uralt, aber bietet hier halt die entsprechenden Möglichkeiten und die Eltern merken das.
Montessori als Antwort auf den PISA-Schock. Tatsächlich wies Maria Montessori, geboren 1870 in Italien, gestorben 1952 in Holland, schon vor 100 Jahren auf die außerordentliche Bedeutung der ersten Lebensjahre hin und auf die nahezu unbegrenzte Aufnahmefähigkeit kleiner Kinder. Im römischen Arbeiterviertel San Lorenzo eröffnete sie am 6. Januar 1907 ihr erstes Kinderhaus. Im Casa dei Bambini ließ Montessori bereits Vierjährige mit Zahlen- und Buchstabenmaterial experimentieren. Denn sie hatte beobachtet, dass sich Kinder in diesem Lebensalter besonders dafür interessieren. Mühelos, geradezu unbewusst, scheinen sie sich in dieser Zeit alle motorischen und kognitiven Fähigkeiten anzueignen, die für das spätere Schreiben und Rechnen von Bedeutung sind. Während Kinder, die nur 2 Jahre älter sind, sich mit dem Erlernen derselben Fertigkeiten sehr viel schwerer tun. So heißt es bei Maria Montessori:
Das kleine Kind formt die Sprache, bevor es ihrer fähig ist. Es formt die Bewegung, bevor es die gewollte Bewegung kennt. Wenn der Erwachsene diese zarten Formungen auslöscht, so ist das so, wie wenn die Meereswelle, da sie auf den Sand schlägt, alles verwischt. Und der hier etwas aufbauen wollte, müsste von Mal zu Mal neu anfangen und würde dabei ermüden.
Montessori fasste die kindliche Entwicklung als eine Abfolge sogenannter sensibler Phasen auf. Diese sensiblen Phasen äußern sich beim Kleinkind in spontanen Aktivitäten, die es gerne wiederholt. Es hält 10-mal hintereinander die Hände unter den Wasserhahn. Oder es macht einen Reißverschluss immer wieder auf und zu, auf und zu. Erwachsenen erscheint das zunächst oft sinnlos, aber das Kind, so Montessori, folgt dabei einem instinktiven Lernbedürfnis. Und genau dieser natürliche Entwicklungsdrang des Kindes ist es, den die damals 37-jährige Medizinerin erforschen will. Das Casa dei Bambini hätte sie deshalb auch viel lieber Laboratorium zur Erforschung der kindlichen Entwicklung genannt, weiß Erziehungswissenschaftler und Montessori-Experte Winfried Böhm.
Sie hat im Kinderhaus keine Methode entwickeln wollen, sondern sie wollte dort ihren Gedanken experimentell erproben, können sich Kinder selbstständig entwickeln, ohne dass man ihre Entwicklung steuert. Nicht so, wie sich Pflanzen oder Insekten, Tiere entwickeln, ohne dass es einen Erzieher für sie gibt.
Als eine der ersten Frauen Italiens und gegen viele Widerstände studierte Maria Montessori zunächst Medizin und dann mit Anfang 30 Pädagogik und Anthropologie. Sie war fasziniert von der Evolutionsbiologie des französischen Naturforschers Jean-Baptiste de Lamarck und der Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommenen Zelltheorie. Es ist die Zeit des Positivismus. Nur das unmittelbar Wahrnehmbare gilt als sichere Grundlage des Erkennens. Und deshalb will Montessori ihre Beobachtungen auch nicht pädagogisch, sondern biologisch begründen. Entsprechend schränkt sie in ihren Überlegungen die Rolle des Erziehers radikal ein.
Sie meinte, der große Fehler aller Erzieher und Lehrer ist, dass sie glauben, sie seien die Baumeister der Kinder. Sie müssten aus den Kindern etwas machen. Und die Vorstellung war, ein Kind entwickelt sich, wenn man es in Ruhe lässt und nicht an ihm herumfummelt und es herummanipuliert und durch Erziehung gestalten oder verunstalten will, entwickelt es sich normal.
Montessori selbst konnte sich freilich keineswegs frei und in Ruhe entwickeln. Ihre Mutter, Renilde Stoppani, war die Schwester des berühmten Wissenschaftlers Antonio Stoppani und litt ihr Leben lang darunter, dass sie ihre eigenen Talente nicht ebenfalls hatte verwirklichen können. Die Tochter Maria sollte es nun anders machen.
Und die Mutter hat eine solche Pression auf diese Tochter ausgeübt, das ist kaum zu glauben. Die Mutter hat gesagt, Maria, in deinem Leben darf es zwei Dinge nicht geben. Keine Familie, keine Kinder, sondern nur Karriere. Du wirst die erste große Karrierefrau.
Der Druck der Mutter geht so weit, dass Maria ihren eigenen Sohn Mario verleugnet und ihn erst mit 14 Jahren, nachdem die Mutter gestorben ist, zu sich holt. Mit Leib und Seele widmet sie sich ihrer wissenschaftlichen Arbeit und der Umsetzung ihrer Theorien in die Praxis. Dabei schöpft sie aus ihren Erfahrungen als Assistenzärztin an der psychiatrischen Klinik von Rom und ihrer Arbeit mit geistig behinderten Kindern an der Scuola Magistrale Ortofrenica, einem Forschungsinstitut für Methoden der Sonder- und Heilpädagogik. Zu ihren Vorbildern zählen der französische Heilpädagoge Jean Itard und sein Schüler Édouard Séguin. Von ihm übernimmt Montessori einen Großteil des Lernmaterials, das später als das spezifische Montessori-Material bekannt wird. Euphorisch rühmen ihre Anhänger die didaktischen Puzzle, Buchstaben und Perlen, mit denen sich Kinder spielend an Mathematik, Naturkunde oder Schrift herantasten können. Ihre Kritiker hingegen lehnen diese Materialien entschieden als zu formalistisch ab. 1909, nur zwei Jahre nach Eröffnung der ersten Casa dei Bambini, legt Montessori ihr pädagogisches Hauptwerk Il Metodo vor. Im Zentrum ihrer Theorie steht das Phänomen der kindlichen Aufmerksamkeit. Deren Entdeckung beschreibt sie so.
Als ich meine ersten Versuche mit den Kindern von San Lorenzo durchführte, beobachtete ich ein etwa dreijähriges Mädchen, das tief versunken war in der Beschäftigung mit einem Einsatzzylinderblock, aus dem es die kleinen Holzzylinder herauszog und wieder an ihre Stelle steckte. Zu Anfang beobachtete ich die Kleine, ohne sie zu stören, und begann zu zählen, wie oft sie die Übung wiederholte. Aber dann, als ich sah, dass sie sehr lange damit fortfuhr, nahm ich das Stühlchen, auf dem sie saß, und stellte Stühlchen und Mädchen auf den Tisch. Die Kleine sammelte schnell ihr Steckspiel auf, stellte den Holzblock auf die Armlehnen des kleinen Sessels, legte sich die Zylinder in den Schoß und fuhr mit ihrer Arbeit fort. Da forderte ich alle Kinder auf, zu singen. Sie sangen, aber das Mädchen fuhr unbeirrt fort, seine Übung zu wiederholen, auch nachdem das kurze Lied beendet war. Ich hatte 44 Übungen gezählt, und als es endlich aufhörte, tat es dies unabhängig von den Anreizen der Umgebung, die es hätten stören können. Und das Mädchen schaute zufrieden um sich, als erwachte es aus einem erholsamen Schlaf.
Diese Zufriedenheit des Kindes ist für Montessori Ausdruck einer inneren, seelischen Aufbauarbeit. Das Kind vollzieht sie bei seinem Tun, indem es seine intellektuellen und motorischen Energien auf ein Ziel hin koordiniert.
Wenn ein Kind sich konzentriert, so verändert sich sein Charakter. Es ist, als nähme es eine Maske ab.
Durch die Polarisation der Aufmerksamkeit, wie Montessori dieses Phänomen nennt, wird das Kind zum Meister seiner seelischen und körperlichen Kräfte. Und dieser Erfolg mache es ganz von selbst zu einem disziplinierten, lerneifrigen Schüler. In der Fähigkeit zur Konzentration sieht Montessori demnach nicht nur einen Anhaltspunkt für eine normale kindliche Entwicklung, sondern überhaupt den Schlüssel zum kindlichen Lernen jenseits festgesetzter Stundenpläne und autoritärem Drill.
Die innere Konzentration ist ein Phänomen, das von größter Wichtigkeit für das innere Wachstum ist und das bis jetzt noch niemals als notwendiger Faktor in die Pädagogik einbezogen wurde. Im Gegenteil sogar wird die Konzentration des Kindes überall gestört.
Diese Störung zu verhindern, ist für Montessori die Aufgabe des Erziehers. Seine Rolle definiert sie dementsprechend völlig neu. Nicht die Vermittlung bestimmter Lerninhalte soll künftig im Vordergrund stehen, sondern die Gestaltung der Umgebung. Und zwar so, dass die Polarisation der Aufmerksamkeit darin möglichst gut stattfinden kann. Das heißt, die Umgebung sollte strukturiert, übersichtlich und der Größe und Körperkraft der Kinder angepasst sein. Im Konstanzer Montessori-Kindergarten gibt es deshalb zum Beispiel nicht nur kleine Stühle und Tische, sondern auch niedrige Türklinken und eine auf Kindermaße zugeschnittene Küche. Alles ist so eingerichtet, dass die Kinder selbst darüber verfügen können und von sich aus mit einer Beschäftigung beginnen. Montessori-Einrichtungen, Kindergärten wie Schulen, räumen der sogenannten Freiarbeit einen wichtigen Platz ein. Freiarbeit heißt, jedes Kind macht, was es will. Hauptsache, es konzentriert sich dabei. Im Konstanzer Kindergarten können die Kleinen ganz klassisch in der Puppen- oder Bauernhofecke spielen, in Bilderbüchern blättern oder sich mit Montessori-Material befassen, mit dem Sinnesmaterial, mit verschiedenen Buchstaben und Zahlen spielen oder sogenannten Übungen des alltäglichen Lebens, das heißt Schuhe putzen, kochen, backen oder fegen. Ein paar Regeln für die Freiarbeit gibt es freilich schon. Zum Beispiel darf man in dieser Zeit im Gruppenraum nicht herumrennen. Alle 24 Kinder und auch die Erzieher müssen möglichst leise sprechen, damit man sich nicht gegenseitig bei der Arbeit stört. Und so herrscht in dem hellen Saal eine geschäftige Ruhe. Ein Junge kocht Gemüsesuppe, andere Kinder haben sich zum Weben zusammengetan, ein Bub schaut verträumt aus dem Fenster, ein Mädchen malt eifrig Buchstaben ab. Hilf mir, es selbst zu tun. Das ist die Maxime, mit der die Montessori-Pädagogik heute gern zusammengefasst wird. Für die Schule heißt das, die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, sich wie kleine Forscher eigenständig, entsprechend ihren Interessen und mit Hilfe des Materials zu bilden. Das sind hohe Ansprüche. Für die Pädagogin Christine Wengert rechtfertigen sie, dass es auch im Montessori-Grundschulzweig der Konstanzer Stephansschule jeden Morgen Freiarbeit gibt, immer von 8 bis 10 Uhr.
Das muss in der effektivsten Lernzeit sein, denn sonst ist sie nicht gut. Das heißt nicht, dass man nach der großen Pause nicht auch noch wach sein kann, aber die beste Lernzeit ist für die Freiarbeit. Freiarbeit ist nicht ein Anhängsel, jetzt dürft ihr noch ein bisschen Freiarbeit machen, sondern das ist eure Leistungs- und Arbeitszeit.
Für Außenstehende mag das erst einmal aussehen wie eine Freistunde. Aber für Montessori-Schüler ist es ernstzunehmender Schulalltag. Während der Freiarbeit bleibt die Tür des Klassenraums ganz selbstverständlich offen, sodass die Kinder den mit Teppich ausgelegten Flur mitbenutzen können. Die Klassen 2 und 4 werden hier, jahrgangsübergreifend, zusammen unterrichtet. Manche Schüler kauern in kleinen Grüppchen auf dem Boden, andere ziehen sich allein in eine ruhige Ecke zurück. Die einen schreiben, die anderen rechnen. Zwei Viertklässlerinnen wollen etwas über die Babylonier erfahren. Laura und Sophie, beide 7, treibt dagegen die Frage um, wie die Welt eigentlich entstanden ist. Wie geht das? Eine Lehrerin, 25 Schüler und jeder macht, was er will. Und vor allem, lernt man auch etwas dabei?
Die Kinder brauchen mich ja auch nicht andauernd. Das heißt, es gibt immer ganz viele Aufgaben, die die Kinder schon können. Und dann muss ich mich nicht weiter um die Kinder kümmern. Ich muss nur mal einen Blick drauf werfen, machen sie es richtig. Und dann muss ich eben intensiver mich um die Kinder kümmern, die eine Einführung brauchen. Oder ich nehme mal diese Luxuszeit und mache eine Viertelstunde eine große Erzählung, nur für 2 Kinder. Und das haben sie ja gesehen, dann ist das Interesse von allen anderen auch groß und die dürfen natürlich mit zuhören, ist ja ganz klar.
Je individueller der Unterricht, desto höher die emotionale Beteiligung und desto besser die Konzentration. Und je besser die Konzentration, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das Gelernte auch dauerhaft im Gehirn abgespeichert wird. Viele Elemente, die in Montessoris Lern- und Entwicklungstheorie bereits angelegt sind, wurden mittlerweile von der modernen Hirnforschung bestätigt und sind in der Fachwelt weitgehend anerkannt. Der anhaltende Streit um Maria Montessori dreht sich dann auch eher um ihre Person und um ihren Entwurf einer kosmischen Erziehung. Dazu der emeritierte Leiter des Pädagogikinstituts der Universität Würzburg, Winfried Böhm.
Jeder dichtet in Montessoris kosmische Erziehung das hinein, was er hineindichten will. Ich hatte von ihrem Onkel gesprochen, Antonio Stoppani, dieser ganz große Naturforscher und Priester, Theologe. Der hat ein Buch über kosmische Theorie geschrieben. Und da ist die Idee, dass man die Gesetze der Natur sehen muss im Einklang mit dem Schöpfungsbericht der christlichen Botschaft. Also Gott ist so eine Art kosmischer Designer, der die Evolution entwickelt hat. Und den Willen Gottes zu tun, heißt den Gesetzen der Evolution folgen. Und das ist ihr Gedanke der kosmischen Erziehung, den hatte sie praktisch als Schülerin, noch bevor sie Abitur gemacht hat, von ihrem Onkel eingesaugt.
Kritiker monieren, dass Montessori damit der Idee des metaphysisch-göttlichen hinter der Naturwissenschaft verfallen sei. In ihrem Konzept der kosmischen Erziehung stünde nicht das Individuum, also das Kind an sich, im Zentrum des Interesses, sondern die ganze Menschheit. Tatsächlich heißt es bei Montessori:
Unser Hauptinteresse muss in der Erziehung der Menschheit liegen, der Menschheit aller Nationen, um sie auf ein gemeinsames Schicksal zu orientieren.
Mit dieser Vision, lautet die Kritik, entlarve sich die Montessori-Pädagogik als bei weitem nicht so individuell und frei, wie sie sich gebe. Für Befürworter ist die kosmische Erziehung dagegen das, was eine Bildungseinrichtung wie die Schule in ihren Grundfesten zusammenhält, nämlich deren Philosophie. Oder anders ausgedrückt, die hinter den Erziehungsbemühungen zugrunde liegende Anthropologie. Wozu will man die Schüler erziehen? Wofür will die Schule einstehen? Ulrike Kegler ist Rektorin der mittlerweile wohl bekanntesten Montessori-Schule Deutschlands. Jedes Jahr besuchen über 700 Pädagogen die Oberschule in Potsdam, um sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass das geht. Freiwillig und selbstbestimmt lernen bis zur 10. Klasse. Und das an einer Schule, die sich, weil Staatsschule, nicht dem Vorwurf aussetzen muss, hier Individualunterricht mit ausgesuchten Privatschülern zu praktizieren.
Die kosmische Erziehung ist das, was ich am meisten an der Montessori immer bewundert habe, weil sie hat schon vor 100 Jahren, hat sie schon sich gegen den Fächerkanon gewendet und hat ein Bild von der Erde ja auch aufgeschrieben und vermittelt, was ein ganzheitliches ist. Es wird nicht getrennt. Man kann nicht sagen, hier ist die Menschheitsgeschichte, da ist die geologische Geschichte, da sind die Auswirkungen des Umgangs mit den Ressourcen und so weiter, sondern dies muss man alles in einem Kontext sehen. Und das heißt für mich kosmische Erziehung. Wir leben in einem Kosmos. Das hat nichts Religiöses zunächst mal, wenn man denn nicht will, wir leben in einem Kosmos. Und das ist ein Konzept, was gänzlich anders ist als das Fachlehrerkonzept, was in Schulen praktiziert wird, wo jeder Lehrer seinen eigenen kleinen Bereich hat und den vermittelt er. Und das Holistische, das Ganze, kommt nicht zum Ausdruck.
Ein Kind will lernen. Davon war Maria Montessori überzeugt. So wie ein Kind nicht sagen kann, ich will nicht wachsen, kann es auch nicht sagen, ich will nicht lernen. Und so wie sich das natürliche, unbewusste Lernen der 3- bis 6-Jährigen darauf konzentriert, die Motorik zu verfeinern und Buchstaben und Zahlen zu erlernen, so setzt sich das unbewusste Lernen später in der Auseinandersetzung mit dem Kosmos fort. Im Alter zwischen 6 und 12, so Montessori, sei das Interesse des Kindes an den großen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen am stärksten. Deshalb bezeichnet sie diese Lebensspanne auch als das Alter der Vorwissenschaft.
Im Alter von 6 Jahren werden alle Einzelheiten der Kultur begeistert aufgenommen und später werden diese Samen sich ausdehnen und wachsen. Wenn ich gefragt werde, wie viele Samen gesät werden sollen, ist meine Antwort, so viele wie möglich. Nicht in einem ihm aufgezwungenen Lehrplan oder mit aller Detailgenauigkeit, sondern in dem breitwürfigen Säen einer Höchstzahl von Interessensamen. Diese werden leicht im Geist festgehalten und späterer Keimung fähig sein.
Der ganzheitliche Ansatz, in den Maria Montessori damals ihre Pädagogik eingebettet hat, erscheint heute in der Post-PISA-Ära vielen Eltern als Versprechen. Er löst den Wunsch nach einer möglichst frühen Förderung des Kindes ein und bietet zugleich ein Lernumfeld, das sich nicht auf Leistung und Erfolg reduzieren lässt und in dem die Vermittlung ethischer und sozialer Werte besonders wichtig ist. Aber schleicht sich im Windschatten solch großer Erwartungen nicht leicht ein ideologisches Moment ein? Besteht nicht die Gefahr, dass die kosmische Erziehung zu einer Art Heilswissen hochstilisiert wird und man aus Maria Montessori mehr macht als eine Reformpädagogin? Erziehungswissenschaftler Winfried Böhm.
Sie selbst wollte theoretisch wirken. Und da hat sie uns eine bestimmte Sicht des Kindes gegeben. Eine evolutionsbiologische Sicht des Kindes. Das wird sich immer mit dem Namen Montessori verbinden, zumindest dort, wo man sie wirklich ernst nimmt und kennt. Das ist ihre theoretische Bedeutung. Die ist nicht allzu groß, die darf man in der Erziehungswissenschaft nicht überschätzen. Was die praktische Wirksamkeit betrifft, dann ist das ja etwas, was meistens ohne ihr Zutun geschehen ist. Die Montessori-Methode und die Montessori-Schulen hat sie doch nicht gegründet. Das haben andere gemacht. Und sie hat den Montessorianismus immer selbst zwiespältig betrachtet.
Schon zu Lebzeiten war Maria Montessori ein Idol. Ein regelrechter Star der Pädagogik, ausgerüstet mit allen Eigenschaften, die ein Star braucht. Charisma, Wortgewandtheit und einer ungeheuren Energie, mit der sie ihr Publikum begeisterte. Bis ins hohe Alter reiste sie durch die Welt, hielt Vorträge, meistens frei, ohne Manuskript. Ihre Schriften sind zu einem Großteil Mitschriften dieser Vortragsreisen. Noch als 80-Jährige hielt Montessori 1950 in Tirol einen Ausbildungskurs ab. Es war ihr letzter, bevor sie im Mai 1952 starb. Von diesem Besuch in Innsbruck stammt das einzige Tondokument, das in deutschen Archiven zu finden ist. Auf die Frage eines Reporters, warum sie sich in ihrem hohen Alter noch den Strapazen des Vortragsreisenden aussetze, antwortete sie:
La mia opera in questo momento è in modo speciale rivolta a far riconoscere alla società.
Mein Werk zielt in diesem Moment besonders darauf, dass die Gesellschaft die überaus große Bedeutung der ersten Lebensjahre des Menschen erkennt. Nicht nur für die Bildung des Menschen selbst, sondern auch für das Schicksal der ganzen Gesellschaft. So versteht zum Beispiel die UNESCO die Erziehung auch als Basis für eine größere Verständigung unter den Menschen. Diese langfristige Vision, diese große Frage der Menschheit ist es, die mir die Kraft gibt, bis zum Ende zu kämpfen.
Eine Antwort auf die große Frage der Menschheit sah Montessori in der Versöhnung von Religion und Wissenschaft. Da, wo ihre Theorie den Pfad der wissenschaftlichen Pädagogik verlässt, um sich auf einer göttlich inspirierten Metaebene auch den letzten Fragen der Menschheit zuzuwenden, wird sie unpräzise und dehnbar, was dazu führt, dass Montessori in der ganzen Welt unterschiedlich ausgelegt wird, meint Winfried Böhm.
In Santiago de Chile war ich in einer Montessori-Mozart-Schule und ich fragte mich, was hat Montessori mit Mozart, außer dass sie beide mit Mo beginnen, gemeinsam, da sagte mir dort die Leiterin, Maria Montessori hätte Mozart geliebt und man könne die Montessori-Pädagogik nur mit Mozart-Musik praktizieren. Von ihrem eigenen Sohn Mario, mit dem ich befreundet war bis zu seinem Tod, weiß ich, dass seine Mutter so unmusikalisch wie ein Fisch war und wahrscheinlich von Mozart keine Ahnung hatte. So abstruses Zeug erleben Sie. Wissen Sie, mit Montessori können Sie alles machen. Und solche Dinge habe ich in der ganzen Welt erlebt. Also Montessori ist ein Name, der wie ein Etikett dient. Und es wird einfach Zeit, dass man mal wirklich die Wahrheit über Maria Montessori erfährt und Legenden, die über sie im Umlauf sind, oder die Uninformiertheit ein wenig aufklärt.
Sicher ist, über manch eine Theorie Maria Montessoris lässt sich bis heute trefflich streiten. Aber das schmälert die praktischen Erfolge ihrer Methodik nicht. Wissenschaftlich erforscht ist diese bisher freilich nur spärlich. Immerhin, Eine neue amerikanische Studie bescheinigt Montessori-Schülern eine besonders hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz. Heute orientieren sich Zukunftsmodelle für die Schule, zum Beispiel das derzeit in Baden-Württemberg getestete Bildungshaus für 3- bis 10-Jährige, stark an den Vorstellungen der Italienerin. Wird ihre einstmals revolutionäre Pädagogik jetzt tatsächlich zum Mainstream? Ja und nein, meint Ulrike Kegler von der Potsdamer Montessori-Schule.
Ich glaube auch nicht, dass es darauf ankommt, dass jetzt überall Montessori-Schulen entstehen. Ich glaube, es kommt darauf an, die brisanten, guten, fundamentalen Gedanken der Montessori-Pädagogik auf die heutige Zeit zu transportieren und verständlich zu machen. Insofern ist mein Weg in der Pädagogik nicht ein ausschließlicher. Wir machen in der Montessori-Schule und dann brauchen wir alles andere nicht zu sehen, sondern die Verbindung von vielen Ideen und Gedanken und auch die Weiterentwicklung.
In der Konstanzer Stephansschule geht die morgendliche Freiarbeit zu Ende. Christine Wengert legt klassische Musik auf. Die Kinder räumen Zahlenbretter beiseite, verstauen selbstgemalte Bilder in ihren Mappen. Spätestens beim Eintrag in das sogenannte Ich-Kann-Heft, in dem jedes Kind dokumentiert, was es in der Freiarbeit geleistet hat, kommen auch die Montessori-Schüler wieder in der Leistungsgesellschaft an. Allerdings in einer, die bei ihren Stärken ansetzt und nicht, wie so oft in der gängigen Benotungspraxis, bei ihren Schwächen. Es geht um das, was sie können, wie der Name Ich-Kann-Heft schon sagt.
14.11.06, Dienstag. Heute habe ich mit Rahel zusammen die gelben Dreiecke aufgeräumt. Dann habe ich mit Rahel und Linda Kurzgeschichte aufgeschrieben.
Reicht das für eine Viertklässlerin? Kann man sich fragen. Müsste da nicht stehen, ich habe 10 Rechenaufgaben gelöst und 5 neue Englischvokabeln gelernt? Maria Montessoris Antwort wäre ein Lachen gewesen. Darüber, wie man so töricht sein kann, vom äußerlich sichtbaren Resultat einer Tätigkeit auf die Qualität der geleisteten geistigen Arbeit zu schließen. Das Kind allein, hätte sie geantwortet, ist der Experte seiner Entwicklung. Vertraut auf die Selbstbildungskraft des Kindes. Diese Botschaft Maria Montessoris erfährt heute, 100 Jahre nach der Eröffnung ihres ersten Kinderhauses, wieder eine Renaissance.